Das Thema ist ja Gottes Knecht und Freund. Ich möchte wieder einmal auf Jesaja verweisen. Für mich ist ja dieses Jahr so das Jesaja-Jahr. Ich habe immer so ein Jahr, da nehme ich gerne ein Bibelbuch und dann beschäftige ich mich auch mehr damit. Und nun ja, das Jesaja-Buch ist ja nicht gerade das kürzeste, oder? Ihr wisst, es hat 66 Kapitel und gehört wahrscheinlich eben zu den längsten, abgesehen von den Psalmen. Und was mich aber wirklich fasziniert, ist, dass dieses Buch, das ja schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist, oder mit 2700 Jahren, wirklich ein Juwel ist. Es ist ein Juwel, es ist etwas sehr Wertvolles von der Literatur der hebräischen Bibel. Das meiste ist ja auch in Poesie geschrieben, das heißt Gedichtform. Man könnte das kaum ahnen. Bei den meisten Übersetzungen heute im Deutschen sieht man das gar nicht. Es gibt manche Übersetzungen, bei denen wird das angedeutet. Und dann sieht man, das sind einzelne Verse. Und einige davon, die sind auch Lieder. Zum Beispiel das Weinberglied, Kapitel 5. Oder eben diese sogenannten Gottesknechtslieder. Oder Lieder, die eben den Diener Gottes hervorheben. Und mit denen möchten wir uns wenigstens zu einem großen Teil heute Morgen beschäftigen. Schon Augustinus, wer kennt Augustinus nicht? Lebte ungefähr 400 nach Christus, ist einer der großen Kirchenväter. Ne? Und der sagte schon, das ist das fünfte Evangelium, Jesaja. Wir haben ja vier Evangelien im Neuen Testament, die uns Jesus darlegen. Aber er sagt, es ist das fünfte Evangelium. Warum? Weil es so viel von Jesus redet. Natürlich nicht mit Namen Jesus, aber hinweisend auf den Messias. Jetzt ist die Frage, was ist der Messias? Was ist messianisch? Oder man kennt ja auch die messianischen Psalmen, also die Psalmen, die eben prophetisch von Jesus erzählen. Messias ist ja, kommt ja aus dem Hebräischen und heißt eigentlich der Gesalbte. Und im Alten Testament, wer hier schon mal sich durchgearbeitet hat, weiß, es gibt drei Ämter, bei denen eben eine Salbung vorgenommen wurde. Eine Salbung, da kam dann jemand mit einem Horn mit Öl und goss das über den Kopf, über das Haupt. Und das war dann die Salbung mit dem Öl. Und es sind genau drei Ämter, bei denen eine solche Salbung vorgenommen worden ist. Aber das war nicht einfach Zufall, dass das diese drei Ämter sind, sondern diese drei Ämter weisen eben auf den Messias, auf den Gesalbten, nämlich auf Jesus Christus hin. Übrigens heißt ja Christus Gesalbter. Das ist einfach griechisch. Das ist einfach die Übersetzung von Messias, oder? Ist Christus. Und diese drei Ämter, das erste war der König. Wir mögen uns erinnern, als Samuel den David salbte. Zuerst noch den Saul, oder? Das mögen wir uns erinnern. Oder? Das ist also der König, der wurde gesalbt. Nun, der Herr Jesus, wir lesen in Offenbarung 19, ist der König der Könige. Wenn er dann wiederkommt, oder in Herrlichkeit, dann wird er sichtbar werden. Wir dürfen den Herrn Jesus jetzt schon als König kennen, in unserem Herzen. Das zweite war der Priester. Wir denken da an Aaron, oder was der Priester, der eingesetzt worden ist. Und im Neuen Testament wird uns das ja auch gesagt, vom Hebräerbrief, oder wird uns ja der Herr Jesus dargestellt, dass der Hohepriester, der höchste der Priester, derjenige, der eben für uns eintritt, nämlich der Priester, der hatte die Aufgabe, vor Gott zu treten und für die Menschen einzustehen. Also die Menschen um ihn herum, die hatten vielleicht auch Anliegen, hatten Sünden, und der Priester kam und war Mittler oder Vermittler zu Gott. Und der Herr Jesus, er ist der einzige Mittler, sagt der Paulus, zwischen uns und Gott, nämlich der Mensch Jesus Christus. Er ist jetzt auferstanden im Himmel und tritt für uns ein. Also er ist der Priester. Und der dritte, oder das dritte Amt, das war der Prophet. Beim Prophet ist es genau umgekehrt. Der Prophet erhielt von Gott Anweisungen und diese Anweisungen gab er an die Menschen weiter. Und die Anweisung, das war eine Botschaft, oder? Oder wir sagen ja auch, wenn wir die Bibel nehmen, sagen wir, das ist das Wort Gottes, oder? Nun, wir wissen, wer das Wort ist. Johannes 1, oder? Das Wort wurde Fleisch. Also, Jesus Christus ist das fleischgewordene Wort Gottes. Deshalb ist eben diese dreifache Salbung im Alten Testament ganz klar ein Hinweis auf unseren Herrn Jesus Christus. Er ist die komplette Erfüllung. Nun, als ich gerade letzthin wieder eine neue Auslegung gefunden hatte, hatte der eine andere Einteilung von Jesaja, als ich mir gewohnt bin. Und dann habe ich das ein bisschen nachgeschaut und habe gedacht, das ist ganz interessant. Er hat nämlich herausgefunden beim Studium, und das war jemand, der, jetzt müsst ihr gut zuhören, 20 Jahre lang hat er das Buch Jesaja gelehrt in einem theologischen Seminar. Das müsst ihr mal vorstellen, 20 Jahre lang. Da habe ich gedacht, das ist unglaublich, oder? Was man in 20 Jahren alles herausholen kann. Also der wusste doch am Schluss, das ist alles auswendig, oder? Hatte denn der noch etwas Neues zu sagen? Aber unglaublich, wirklich. Und der hat seinen Kommentar rausgegeben. Und der hat das so aufgeteilt, gesagt, im Jesaja-Buch, im ersten Kapitel 1 bis 37 wird uns der Messias eben genau als König dargestellt. Mögt ihr euch vielleicht erinnern, Kapitel 9. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seinen Schultern. Man nennt seinen Namen Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Ich glaube, das ist ein Vers, den wahrscheinlich viele von uns kennen. Und er spricht eben von diesem Herrscher. Der zweite Teil, der Teil, in dem wir heute einfach ein bisschen reinschauen. Wir haben ja nicht so viel Zeit, aber wir schauen ein bisschen rein. Das ist die Zeit oder der Abschnitt, bei dem der Messias eben als der Knecht Gottes oder der Diener Gottes dargelegt wird. Weil das Problem, gerade wenn ihr die ersten 37 Kapitel lest im Jesaja-Buch, ist, dass wohl der König ein wunderbarer König ist, vollkommen, aber hat ein kleines Problem mit dem Volk. Das Volk hat das Problem der Sünde. Es ist wie nicht bereit für diesen König. Und wenn ich jetzt mich nehmen würde und sagen würde, okay, ich müsste jetzt arbeiten mit einem Chef, der wäre einfach perfekt. Wirklich, ohne Fehler. Und würde natürlich das auch von mir erwarten, oder, dass ich perfekt wäre. Wie würdet ihr euch fühlen? Also ich würde mich schlecht fühlen, oder? Ich würde sagen, ich habe lieber einen nicht ganz perfekten Chef, oder? Und da kann ich auch mal nicht perfekt sein, oder? Nun, das Problem mit Gott ist natürlich, er ist vollkommen, oder? Er ist vollkommen. Und seine Heiligkeit und Gerechtigkeit kann auch nur etwas Vollkommenes akzeptieren. Und das sehen wir eben, dass das beim Volk Israel, das ja in einem gewissen Sinne wie ein Bild ist, oder auf uns, das Volk Gottes, dass da nicht alles zum Besten stand. Und wenn wir heute ja so ein bisschen, ja gut, man muss gar nicht so weit schauen. Ich muss nur in mich hineinschauen und sagen, okay, ist nicht alles so, wie es sollte. Oder stehen wir immer auf, immer mit dem Lob im Munde und den ganzen Tag sind wir wirklich wunderbar und nie unangenehm für den, der neben uns ist. Wir kennen das. Oder? Und das ist genau das Problem. Und da sehen wir jetzt, dass in Jesaja dieser Gottesknecht kommt, der sich eben hingibt. Der dient, der Gott dient und das ist gleichzeitig auch der Messias. Eben der Gesalbte. Und ich meine, einer der zentralsten Verse ist im Kapitel 53. Für wahr, er, eben dieser Gottesknecht, hat unsere Krankheiten, Leiden getragen, unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt. wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Das ist das Evangelium, oder? Das ist die gute Botschaft. Das ist die gute Botschaft, die wir hier lesen können. Und es sind diese vier Gottesknechtslieder hier drin, in diesem Abschnitt, die ganz speziell das hervorheben. Am Schluss, die letzten 10 Kapitel zeigen dann eben den Sieger. Nachdem der Herr Jesus ja sich hingegeben hat, kann er jetzt eben sein Volk heranbilden durch Gnade. Es ist ja nur Gnade, auch das, was wir gesungen haben, was wir gesagt haben. Es ist nur aus Gnade. Das ist immer wieder wichtig zu betonen. Gehen wir weiter und schauen, welche sind denn jetzt diese Gottesknechtslieder? Es sind 4 Abschnitte. Kapitel 42, Kapitel 49 und Kapitel 50 und dann noch 52 Ende bis 53 zu Beginn. Und diese Lieder, die sind wirklich so gedichtet, dass sie gesungen werden können. Natürlich haben wir kennen leider das Hebräische nicht so gut, sodass wir da jetzt das singen könnten. Aber die sind wirklich so gedichtet, dass sie Lieder sind, die man so singen konnte. Und da wurde gesungen. Vielleicht muss ich nur ein ganz kleiner Einschub machen. Manche fragen sich ja aber, wenn die Juden das ja lesen, das ist ja auch ihre Bibel, oder? Wieso sehen sie denn da nicht ihren Messias? Und wenn ihr alle diese Abschnitte mal lest, dann werdet ihr feststellen, ja manchmal steht ja von Jerusalem oder von Juda, also vom Volk selber als der Diener Gottes. Und manchmal ist von einer einzelnen Person die Rede. Und deshalb ist es so, dass zum Beispiel das jüdische Volk heute das für sich als Volk annimmt. Wir hatten mit Stefan Rivard noch eine gute Einführung an diesem Abend und er hat uns das auch nochmals dargelegt, wie eben sie diese Gottesknechtslieder auf sich als Volk anwenden. Gut, wenn wir jetzt das Neue Testament nicht hätten, müsste ich wirklich sagen, ist das gar nicht so einfach. Man sieht auf der einen Seite doch, es ist das Volk, auf der anderen Seite wird es aber personifiziert in eine Person. Und das ist vielleicht etwas, das sind wir uns nicht so gewohnt. Wir unterscheiden sehr stark zwischen dem Volk und vielleicht auch dem Repräsentanten des Volkes, derjenige, der das Volk repräsentiert. Aber im Alten Testament war das wie eine Einheit. Also mit anderen Worten, wenn vom Volk die Rede ist und dann aber von demjenigen, der für das Volk das eigentlich auch erfüllt, nämlich der Herr Jesus, dann repräsentiert er das Volk auch als Ganzes. Deshalb, wenn manchmal dann vom Volk Gottes die Rede ist, kann man wie darauf schließen, ja, derjenige, der das wirklich erfüllt hat, war Jesus Christus. Aber durch das, dass wir das Neue Testament haben, können wir auch sicher sein, dass ich hier nicht etwas erzähle, das gar nicht stimmt. Sonst müsstet ihr mir nachher sagen. Ja? Vom Kapitel 42. Ich lese aus Matthäus 12. Matthäus 12, Vers 15. Jesus aber zog sich von dort zurück, als er es bemerkte, und es folgte ihm eine große Menge nach und er heilte sie alle. Und er befahl ihnen, dass sie ihm nicht offenbar machen sollten. Damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet worden ist, der spricht. Und jetzt macht er ein Zitat aus Jesaja 42. Siehe, mein Knecht, den ich erwählt habe, mein Geliebter, an dem meine Seele Wohlgefallen hat. Ich will meinen Geist auf ihn legen und er wird den Heiden das Recht verkündigen. Das war sowieso für die Juden schwierig zu erkennen. Aber es ist immer wieder drin. Man sieht immer wieder im Jesaja-Buch, dieser Knecht ist gekommen, nicht nur um dem Volk Israel das Evangelium zu bringen, das Heil, sondern eben allen Völkern, also auch uns. Und dann geht es weiter hier. Er wird nicht streiten noch schreien und niemand wird auf den Gassen nach seiner Stimme hören. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Bis er das Recht zum Sieg hinausführt. Wir sehen hier wieder die Gnade, die er mit uns hat. Und dass er den Sieg errungen hat. In all diesen Gottesknechtsliedern sehen wir, wie er, der Gott wohlgefällige Diener war, der sich wirklich vollständig hingegeben hat, der alles gemacht hat, eben bis zum Tod. Er wurde für unsere Sünden durchbohrt, heißt es. Und wir müssen immer daran denken, das wurde ja 700 Jahre vor Jesus geschrieben. Und es hat sich in Jesus ganz genau auch erfüllt. Das ist ja eine der wirklich wunderbarsten Sachen. Und durch das, ich habe das letzte Mal, glaube ich, kurz das angedeutet, diese Jesaja-Rolle wurde ja gefunden. Eine sehr alte Abschrift, bei der man heute genau weiß, diese Abschrift ist circa 150 oder 200 bis 150 vor Christus geschrieben. In Qumran, oder in diesen Höhlen, hat man das gefunden. Und so wissen wir, dass diese Aussagen auf Jesus hin, hier prophetisch, eben gegeben worden sind von Gott und sich in Christus erfüllt haben. Das war eigentlich das Gottesknechtslied im Kapitel 42. In Kapitel 49 geht es dann darum, dass er Licht und Heil ist, eben für alle Nationen, für die Heiden heißt es da. Die Heiden ist einfach war ein Ausdruck für alle Nationen. Ich nehme einfach einen Vers aus. Ich habe im Vers 6, zweiter Teil, ich habe dich auch zum Licht für die Heiden gesetzt, damit du mein Heil seist, bis an das Ende der Erde. In Kapitel 50 dann dieser bereitwillige Diener. Meinen Rücken bot ich denen da, die mich schlugen, meine Wangen denen, die mich rauften. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Wir erinnern uns, oder, wenn wir die Passionsgeschichte, sagt man dem ja, in den Evangelien lesen, wie Jesus verhöhnt worden ist und schlussendlich diesen schmachvollen Tod am Kreuz gelitten hat. Es ist immer wieder gut, wenn wir uns das auch in Erinnerung rufen, wenn wir das wieder einfach in Ruhe und betend auch durchlesen. Und daneben Kapitel 52 und 53, dieses stellvertretende Opfer. Wir können nicht weiter jetzt hier hineingehen in diese Verse. Ich möchte aber wie ermuntern, also versteht mich nicht falsch, ich gebe also nicht Hausaufgaben, die ich danach prüfe, sondern ich möchte euch ermuntern, vielleicht mal in der Kleingruppe oder auch einzeln für sich persönlich oder zu Hause, einfach diese Gottesknechtslieder einfach mal zu lesen. Einmal darüber nachzudenken, zu schauen, was steht da. Und immer mit dem Gedanken, hey, das spricht von Jesus. Da können wir mehr von Jesus sehen, als wir in den Evangelien haben. Ich glaube, das ist auch eine der Motivationen, die wir haben. Wenn wir im Alten Testament, wenn wir das lesen dürfen und von Jesus sehen, dann dürfen wir dort zum Teil mehr erfahren und insbesondere gerade auch, was sein Inneres anbelangt. In den Evangelien lesen wir viel, was äußerlich passiert ist. Wir lesen aber fast nichts über sein Inneres, was er sich gedacht hat, wie er gelitten hat. Und lest dazu mal auch, also nebst jetzt Jesaja 52, 53 oder eben auch 50, Psalm 22, Psalm 69. Das sind diese Psalmen, die das Innere aufzeigen, wie der Jesus gelitten hat. Nun gehen wir einen Schritt weiter. Wer kennt den Uli der Knecht? Einige, vor allem wahrscheinlich die Jüngeren nicht mehr so, oder? Doch, auch noch, gut. Nun ja, Uli der Knecht, es war Jeremias Gotthelf, der diesen Roman geschrieben hat, also im vorletzten Jahrhundert. 1841 ist er herausgegeben worden. Und das Interessante ist ein bisschen zu sehen, wie denn so das Leben war auf einem Bauernhof. Wenn wir Schweizer, müssen wir ganz klar sagen, historisch sind wir Bauern, oder? Also im 19. Jahrhundert war wahrscheinlich 80%, wenn ich das auch richtig in Erinnerung habe, waren Bauern, oder? Nun, ein Bauernhof, das ist wie eine kleine Unternehmung, oder? Der Chef, das sind diejenigen, denen das gehört. Und dann braucht es aber viele Hände, oder? Die da arbeiten, oder? Und damit das irgendwie funktioniert, oder? Gab es eben diese Knechte und Mägde. Nun, ein Knecht, der hatte dann so sein Zimmer, bei dem er leben konnte. Und er hatte seine Chargen, oder seine Aufgaben, die er da ausführen musste. Aber im Normalfall hatte der Knecht kein eigenes Eigentum. Vielleicht seine Habseligkeiten, die er hatte, oder? Er bekam auch nicht einen großen Lohn, also 3000 Franken Mindestlohn gab es damals sowieso noch nicht. Also in diesem Sinne erhielt er einfach, damit er essen konnte, damit er vielleicht noch ein kleines Taschengeld erhielt, um mal am Sonntag irgendwo hinzugehen. Aber mehr war da nicht drin, oder? Und meine 5-Tage-Woche sowieso nicht, oder? Also dass am Sonntagmorgen die Kühe, die wussten nicht, dass Sonntag ist, oder? Die mussten gemolken werden. Also von daher, so ein Knecht, der musste dann doch recht dran, oder, an die Arbeit, hatte relativ wenig. Und ein guter Knecht eben, der wollte auch seinem Herrn gefallen, oder? Der war da wirklich drin. Und das war eigentlich sehr, sehr üblich. Man kann eigentlich sagen, eben bis in die Neuzeit hinein. Der Begriff Sklave, der ist jetzt schon ein bisschen anders belegt, oder? Weil Sklave bedeutet Leibeigentum. Also Sklaverei, das wissen wir ja, im Altertum war das üblich. Leider wissen wir auch von der neueren Zeit noch, bis die Sklaverei ja dann abgeschafft worden ist. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, dass es ja ein Gläubiger war, der sich wirklich eingesetzt hat. Der Mr. Wilberforce. Der hat sich eingesetzt, dass die Sklaverei abgeschafft worden ist. War also nicht ein Freidenker. War auch kein Rationalist, der eigentlich aus seinem Gedanken und seiner Ration hätte denken müssen, ja, das muss man abschaffen. Oder? Es war ein Christ, das ist ganz wichtig. Zu gutem Glück wurde das abgeschafft. Aber was uns das sagt, ist, ein Sklave, der hatte keine eigenen Rechte. Der gehörte jemandem. Und das ist natürlich auch ein Bild für uns. Gerade wenn wir daran denken, wenn wir Diener Gottes sind, wir gehören Jesus. Das ist dieses Bild. Und dann eben der Begriff Diener, das ist vielleicht der heute am wenigsten negativ belegt ist. Oder? Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wir leben in einer Dienstleistungsgesellschaft, oder? Stimmt's? Ja, also wir leben in einer Dienstleistungsgesellschaft. Wenn ihr heute schaut, früher war es eben Bauerngesellschaft, heute ist eine, also wir hier in der Schweiz, Dienstleistung, weil die Produktion haben wir alles den Chinesen gegeben, oder? Die produzieren ja für uns. Und wir sind jetzt nur noch Dienstleistungsgesellschaft, oder? Nun ist es so, dass hier das Dienen natürlich immer nur mit dem verbunden ist, oder? Das ist auch klar. Aber ein Diener in diesem Sinne, der möchte seine Talente, seine Zeit, seine Kraft geben, um diese Dienstleistung möglichst gut zu machen, oder? Das ist eigentlich die Aufgabe. Ich gehe jetzt einen Schritt weiter und möchte einfach nochmals jetzt erinnern, mit dem, was wir gesehen haben von Jesus, dann ist Jesus das vollkommene Vorbild als Diener Gottes, als Knecht Gottes, als Sklave Gottes. Ich kann alle drei Begriffe nehmen. Ich meine, er konnte sagen, ich möchte euch vielleicht erinnern, als diese ganze Geschichte mit der Samariterin. Ist die vielleicht noch in Erinnerung, oder? Und dann die Jünger, als sie dann kamen, der redet da mit einer Samariterin. Und er ist noch von schlechtem Ruf. Und dann konnte er sagen, meine Speise, oder sie waren irgendwie besorgt, weil er nicht gegessen hatte, oder? Und er sagte, meine Speise ist es, den Willen meines Vaters zu tun. Das ist eine starke Aussage, oder? Meine Speise ist es, den Willen meines Vaters zu tun. Das ist genau das Bild eines Dieners Gottes. Unser Wunsch, unsere Freude, unsere Speise, geistlich jetzt gesehen, ist es, das zu tun, was der Herr möchte. Nun ist es natürlich so, wir sind eben nicht einfach Sklaven, die müssen. Das ist auch wichtig. Wir wissen, dass er es auch gut meint mit uns. Und er hat uns als Nachahmer berufen. Vielleicht mögt ihr euch erinnern, als ich über Jesaja 6 geredet hatte. Da ging es ja um die Berufung. Gott hat uns berufen, ihm nachzufolgen und ihm zu dienen. Ich möchte noch eine Geschichte kurz lesen, oder Geschichte, nein, es ist eine Kurzbiografie. Wer kennt William Carey? William Carey. Da ganz wenige wahrscheinlich. Nun, er ist, man kann sagen, der Vater oder der Pionier der modernen Mission. Nun, es heißt von ihm, 1793 segelte William Carey nach Indien, um dort als unter großen Strapazen als einer der ersten Missionare überhaupt anzufangen. Sein Leben wurde aber eines der beeindruckendsten. Er diente dort 40 Jahre. Was war er vom Beruf? Schuhmacher. Also der hatte keine große Ausbildung, dass man sagen könnte, ja, der ist jetzt wirklich gut ausgerüstet. Wie lernte er Hebräisch und Griechisch kennen? Selbststudium. Unglaublich, das ist für mich so faszinierend, oder? Aber er hatte ein Herz, das für den Herrn brennte. Das, was wir vorhin auch gehört haben, oder von Ernst. Sein Herz brennte für die Sache. Er setzte alles ein. Und dieser William Carey brachte es fertig, er hatte natürlich noch Mitarbeiter, dass 40 Bibelübersetzungen in 40 verschiedenen Sprachen in Indien gemacht worden sind. Er brachte auch fertig, dass die armen Witwen, die anno dazumal sowieso sehr jung verheiratet worden sind und dann, wenn der Mann gestorben ist, wurden die einfach mitverbrannt. Das war damals üblich dort. Und er hat sich eingesetzt für das und hat es fertiggebracht, dass das wirklich gesetzlich abgeschafft worden ist. Also ein Leben aus ganz einfachen Verhältnissen. Er hat es dem Herrn Jesus hingegeben, als Diener. Ganz gesagt, Herr, mach du etwas. Und hat ein Ziel vor Augen. Und im Nachhinein ist er wirklich der Vater der Mission geworden. Von ihm haben viele gelernt, sind inspiriert worden, hinauszugehen nach Indien, nach China. Hudson Taylor war später, Hudson Taylor war von ihm wirklich inspiriert worden. Andere nach Südamerika und so weiter. Ganz, ganz interessante Geschichte. Was Gott da machen kann, wenn jemand einfach sagt, hey, da bin ich. Ich möchte dein Diener sein. Ich möchte zum letzten Thema gehen. Es gäbe noch viele, viele Sachen, die ich sagen könnte, aber ich merke, dass die Zeit natürlich ein bisschen schneller läuft, als was ich alles gedacht habe. Aber ich möchte noch einen letzten Aspekt zeigen. Und zwar ist ja der Titel Gottes Knecht und Freund. Das ist das, was mich wieder ganz neu bewegt hat. Und zwar war das auch beim Lesen im Jesaja-Brief, war mir das aufgefallen. Da wird nämlich Abraham erwähnt als Freund Gottes. Der Jakobus, ich habe da die Stelle angegeben, er nimmt das auch wieder auf, oder? Abraham wurde Freund Gottes genannt. Und dann habe ich natürlich mich sofort erinnert, ja, da gibt es doch eine Stelle, die möchte ich doch, dass wir die auch noch lesen miteinander, Johannes 15. Als der Jesus, wir müssen immer daran denken, das war bereits am letzten Abend. Dort im Obersaal, wo sie das Abendmahl genommen hatten, waren sie miteinander zusammen und er hat ihnen noch sehr viel mitgeteilt. Und da hat er ihnen gesagt, das ist mein Gebot, dass ihr einander liebet. Gleich wie ich euch geliebt habe. Wir sehen, die Basis von alledem ist Liebe. Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Wieder sein Beispiel. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Jetzt könnte man sagen, ja, aber das passt irgendwie nicht ganz hier rein, oder? Also, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Das tönt natürlich für unser postmodernes Ohr nicht ganz so toll, oder? Da habe ich auch darüber nachgedacht, gesagt, also wenn ich ja wirklich erkenne, wer Jesus ist, was er getan hat, wie ist dann die Antwort von meinem Herzen ihm gegenüber? Und die einzig vernünftige, ich meine, ich bin natürlich, die meisten wissen ja, dass ich Informatiker vom Beruf bin und da ist man ja sehr logisch denkend. Oder? Und für mich musste immer das Ganze auch eine Logik haben, oder? Also wenn dann jemand gekommen wäre, weißt du, musst du dir irgendwie deinen Verstand dort bei der Garderobe mal kurz abgeben, da wäre ich nie da, oder? Das ist ganz klar. Und ich habe feststellen müssen, das einzig Vernünftige ist wirklich unser Leben diesem Gott ganz hinzugeben. Und zu sagen, was du immer mir auch zeigst, was ich immer auch erkenne aus deinem Willen, möchte ich tun, weil ich genau weiß, es ist das Allerbeste. Weil immer das, was ich denke, ist wohl noch ein bisschen besser. Oder da möchte Gott irgendwie noch irgendeine Freude vorenthalten, entpuppt sich danach als Falle. Ist meine Erfahrung. Vielleicht habt ihr eine andere, aber meine Erfahrung ist die. Und deshalb habe ich dann gar kein Problem mit dem. Sage ich, doch, das stimmt. Oder wenn ich wirklich sage, hey, Jesus sagt, ich bin sein Freund. Und ich möchte doch da wirklich ihm auch gefallen. Wenn eine Freundschaft da ist, wenn ich einen Freund habe, dann möchte ich meinen Freund nicht beleidigen oder enttäuschen. Oder? Dann möchte ich auch ihm gefallen. Und er auch. Und so ist es auch hier. Und dann eben diese wunderbaren Worte. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündigt habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Als Freund sind wir also nicht in einem knechtischen Verhältnis. Wir sind Diener Gottes, wir sind Knechte Gottes. Da sind wir aber freiwillig auf der einen Seite, ist ganz klar. Wir sind es aus Dankbarkeit, aus tiefster Dankbarkeit. Und wir wissen, wir sind angenommen als Freunde. Und es geht um ein Verhältnis mit Gott, mit Jesus. Und zwar ein Verhältnis, das auf der Liebe basiert. Was gibt es Stärkeres? Was gibt es Schöneres? Ich muss wirklich auch sagen, wenn wir auch die Ehe anschauen, die Ehe ist ja etwas, das in der heutigen Zeit so angegriffen ist. Manch einer kann hier ein Lied singen davon, wie schwierig das ist, wenn eine Ehe nicht funktioniert. Auf der anderen Seite muss ich sagen, wenn wirklich Liebe da ist, wie schön ist es da. Wenn man einander vertrauen kann. Wenn man auch mal versagen kann und der andere sagt, du, es tut mir leid. Und dann der andere auch wieder annimmt. Und dieses Verhältnis, das wir in diesem Bild haben von der Ehe, dieses Bild wird ja auch geistlich auf unser Verhältnis zu Gott genommen. Es ist ein Liebesverhältnis. Und in diesem Liebesverhältnis möchten wir ihm dienen. Möchten wir einfach da sein. Wir können ja auch nicht viel mehr als sagen, Herr, da bin ich, hilf mir. Ich möchte ein treuer Knecht sein. Hilf meiner Untreue. Und da leben wir eben auch aus Gnade. Mit dem möchte ich schließen für heute.